Ja, liebe Geschwister, wir sind heute zum letzten Mal jetzt vor dem Sommer hier zum Abendgottesdienst. Und das ist natürlich irgendwie auch schade, weil erstens, weil wir dann jetzt hier nicht weitermachen können in den Büchern Mose, und zweitens, weil es schön ist, auch jede Woche Abendmahl zu feiern. Aber dafür machen wir was anderes Tolles, einen Jüngerschaftskurs. Da freue ich mich auch drauf. Ich habe heute die Infos nochmal rumgeschickt vorhin, und ja, lest euch das nochmal durch und dann meldet euch an, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Wie bitte?
Bei wem?
Bei mir. Steht auf der Info. Reinhard, alles klar. Gut, super. Weiß ich Bescheid. Genau. Ja, das wird eine bestimmt eine spannende, tolle Zeit, und ich freue mich auch drauf. Genau. Und ja, wir wollen aber heute das Kapitel 19 zu Ende machen im dritten Buch Mose. Wie wir letztes Mal gesehen haben, ein wichtiges, ein zentrales Kapitel. Levitikus, drittes Buch Mose. Und zwar gehen wir hinein. Ich muss einmal hier das aufmachen noch. Uno momento, geht gleich los. Fangen wir dann gleich an mit Vers 19. Genau. Meine Ordnungen sollt ihr halten. Gott sagt, meine Ordnungen sollt ihr halten. 1. Korinther 14 steht, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern ein Gott des Friedens. Ordnung, ich weiß nicht, das Wort klingt für jeden von uns irgendwie ein bisschen anders. Für den einen ist es ein Top-Wort. Es gibt die Leute, die Ordnung lieben, die gerne alles in Ordnung haben. Und ja, Ordnung ist tatsächlich etwas, was hilft, den Überblick zu behalten, oder? Wenn du deine Dinge zu Hause in Ordnung hast, dann weißt du, wo du was findest. Dann kannst du die Dinge gut wahrnehmen. Dann weißt du, wo was ist. Und es dient tatsächlich dazu, etwas zu beherrschen. Und Gott sagt, meine Ordnungen sollt ihr halten. Und das spricht von der Herrschaft Gottes. Gott hat Ordnungen geschaffen. Und das fängt schon damit an, was jeder Naturwissenschaftler, jeder Physiker, womit sich jeder Physiker befasst. Ganz am Anfang, was steht da? Da stehen Naturgesetze, Ordnungen, wie Dinge funktionieren, wie Dinge geordnet sind. Und wenn das nicht so wäre, wenn es diese Ordnungen, diese gültigen Ordnungen Gottes nicht gäbe, dann gäbe es, dann kannst du auf nichts bauen. Na, das irgendwie, wenn ich jetzt dieses Handy fallen lassen würde, es mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit herunterfallen würde, die du da sogar vorher berechnen könntest, weil es so verlässlich, diese Ordnung ist so verlässlich, die Erdanziehungskraft, die ist so verlässlich. Das ist immer so. Da kannst du dich drauf verlassen. Ist nicht plötzlich mal irgendwie anders. Und das ist so wichtig, weil dann brauchst du dir um dieses Thema keine Sorgen zu machen. Das ist immer so. Und was da drin steckt, ist die Verlässlichkeit unseres Gottes, unseres Schöpfergottes, der alles gut geordnet hat, der den Dingen eine gute Ordnung gegeben hat. Und die Erdanziehungskraft, die Dinge, die funktionieren einfach so. Da kannst du nicht, das sind sozusagen Gesetzmäßigkeiten, so sagen wir dann so schön. Na, und Gesetz ist ja interessant, weil Gott hat ja auch ein Gesetz gegeben. Wenn wir von Naturgesetzen, ja, dann ist das gesetzt. Es wurde festgesetzt. So soll es sein. Das ist die Ordnung. Aber das, was Gott am Anfang gemacht hat, ist uns Menschen hat er geschaffen, nicht als willenlose Materie, die einfach seinen Anordnungen und Gesetzen folgt, sondern er hat uns diese Freiheit gegeben, uns zu seinen Ordnungen zu verhalten, sie anzunehmen oder sie abzulehnen, ihnen zu folgen oder ihnen nicht zu folgen. Das ist großartig. Wir sind nicht Marionetten. Wir sind nicht Roboter. Programmiert. Und jetzt machen wir einfach nur das, läuft alles einfach nur das ab, wozu wir programmiert wurden. Es gibt natürlich manche, die das so, das, was wir in der Bibel lesen, die Allmacht Gottes und all das, was wir darüber lesen, die das manchmal so interpretieren, als ob das bei uns Menschen so wäre. Aber ich bin überzeugt, wenn das wirklich so wäre, dann würde das alles, was im Wort steht, keinen Sinn machen. Dass Gott am Anfang sagt, guck mal, hier ist der Baum, iss nicht davon. Wenn du davon isst, das besagt, Gott will nicht, dass der Mensch davon isst, aber es gibt die Möglichkeit, dass er davon isst. Wenn du davon isst. Wenn du nicht davon isst, dann entspricht das meinem Willen. Wenn du davon isst, ist das gegen meinen Willen. Wir können uns verhalten. Und hier sagt er auch, du, meine Ordnungen sollt ihr halten. Ich gebe euch Ordnungen und ihr sollt euch bitte daran halten. Und wir haben das schon öfter an verschiedenen anderen Punkten gesehen. In diesen Gesetzen, in diesen Geboten, die Gott seinem Volk hier gibt, begründet er das nicht immer. Manchmal begründet er das. Manchmal erklärt er, warum er bestimmte Ordnungen eingerichtet hat. Oft aber auch gar nicht. Er sagt einfach, mach das so. Und dann kannst du sagen, warum? Wir sagen dann, ja, wenn ich das verstehe, dann mache ich das. Wenn ich das nachvollziehen kann, dann mache ich das. Aber wenn ich das nicht verstehe, nee. Bin doch nicht bescheuert. Mach doch nicht irgendwas. Ohne Grund. Als ob es nicht Grund genug wäre, dass Gott der Schöpfer ist, der alles geschaffen hat, der alles Leben auch erhält. Also die Ordnungen, die hier, na, die Naturgesetze, das sind, ist ja nicht einfach so, dass die Natur, na, dass die Materie irgendwie eine Maschine ist, sondern diese Kräfte, die sind ja, obwohl sie messbar sind, das sind ja unsichtbare Dinge, die kannst du ja gar nicht, na, warum zieht jetzt dieser große Körper die kleinen Körper an? Warum funktioniert das immer so? Diese Kräfte, die im Geheimen, die unsichtbar wirken, das ist Gott, der hier die Dinge so angeordnet hat und der die Dinge auch so führt und leitet. Ich glaube, dass Gott in allem wirksam ist. Seine Kraft in allem wirksam ist. Er ist der Schöpfer und Erhalter seiner Schöpfung, der Unbelebten wie der belebten Schöpfung. Auch das Leben ist etwas, was unerklärlich ist, unfassbar. Und dann wird uns immer wieder gesagt, ja, das macht die Natur selber, die Dinge selber. Aber unsere Erfahrung als Menschen ist ja gerade das, dass wir nicht über unser eigenes Leben verfügen. Ich bin hier nicht, weil ich gedacht habe, ja, ich will da sein. Und ich will genau dieser Mensch sein. Zu dieser Zeit, an diesem Ort geboren. Und dann dieses Leben leben. Nee, das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich habe mir schon das eine oder andere in meinem Leben ausgesucht. Ja, ich hatte an verschiedenen Punkten die Wahl. Das oder das oder das. Das. Aber grundsätzlich, mein Leben, ich bin in diese Welt hineingeworfen. Und ich gehe auch irgendwann raus. Und auch das habe ich nicht in der Hand. Ich kann es natürlich versuchen, in die eigenen Hände zu nehmen. Aber nur den Tod kann ich in die eigenen Hände nehmen. Das Leben, schwierig. Ich kann so einiges für meine Gesundheit tun und was weiß ich, ne, um mein Leben irgendwie vielleicht länger währen zu lassen. Aber im Grunde ist es mir doch nicht verfügbar. Und das müsste mich eigentlich, das müsste mich ehrfürchtig machen und mich an den Punkt bringen, ja Gott, wenn du etwas anordnest, dann hat das bestimmt Sinn, mehr Sinn und Verstand als das, was ich mir jemals ausdenken könnte. Dann hat das bestimmt mehr Begründung, eine bessere Begründung, als ich sie jemals liefern könnte und als ich sie jemals verstehen könnte. Und es kann gut sein, dass viele Dinge, die Gott anordnet, ich im Letzten nicht begreife, nicht verstehe. Und wenn er es mir erklären würde, würde ich es auch nicht verstehen. Und insofern sind die Ordnungen Gottes gegeben, wie gesagt, mit der Freiheit, diese Ordnungen abzulehnen und sie nicht zu halten. Damit vertraut er uns seine Ordnungen an. Er schenkt uns Vertrauen, obwohl wir, wie wir wissen, völlig unzureichend sind, obwohl wir überhaupt nicht vertrauenswürdig sind, vertraut er uns seine Ordnungen an. Und das, was eigentlich dahinter steht, ist, ich vertraue dir meine Ordnungen an und ich möchte, dass du mir vertraust, darin diese Ordnungen anzunehmen als die Ordnung eines, ja, deines Gottes, deines Schöpfers, deines Herrn. Bist du bereit dazu? Das sagt Gott zu dem Volk Israel. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten erlöst. Du kannst mir doch vollkommen vertrauen, oder nicht? Jesus, unser Herr, er sagt zu dir und zu mir, guck mal, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich bin in diese Welt gekommen, bin Mensch geworden, so wie du. Ich habe ein Leben gelebt, so wie du, mit allen Schmerzen, mit allen Nöten, mit allen Ängsten, mit allen Sorgen, mit allen Einschränkungen, mit allen Krankheiten, mit allen Begrenzungen. Ich habe dein Leben gelebt. Das Leben eines sündigen Menschen. Und dann bin ich den Tod eines Sünders gestorben. Ich bin deinen Tod gestorben. Und habe damit deine Sünde auf mich genommen, damit du das ewige Leben empfängst, was ich vom Vater habe, um es denen zu geben, die mir vertrauen. Du kannst mir doch vertrauen. Und so ist es. Gottes Weg ist eben nicht der von Zwang und du musst, sondern vertrau mir. Ich habe gute Ordnungen. Halte meine Ordnung. Zeige dein Vertrauen, zeige deine Liebe darin, dass du mir vertraust und meine Ordnungen hältst. So hat Jesus das gesagt in Johannes 14. Können wir mal kurz aufschlagen. Vers 15. Was steht da? Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ist das Liebe? Ja, das ist Agape-Liebe. Volles Vertrauen. Und auch, ja, dieser Wunsch, diese Freude daran. Ja, Jesus, das, was dir wichtig ist. Und das ist es ja. Wenn Jesus Gebote gibt, wenn er sagt, tu das und tu das nicht, dann ist, sagt er das, weil es ihm wichtig ist. Wenn es ihm nicht wichtig ist, dann sagt er, kannst machen, was du willst. Ist deine Entscheidung. Ist okay. Du bist frei. Und wir sind frei. In so vielen Dingen sind wir frei. In den Dingen, die wir jetzt gleich lesen werden in Kapitel 19. Da sind so viele Dinge aufgelistet für das Volk Israel. Das waren Ordnungen für das Volk Israel in der Zeit damals. Und sie haben teilweise auch tiefere Bedeutungen, auch für uns. Aber in ihrer wortwörtlichen Fassung, wir sind frei davon. Wir brauchen nicht ständig darauf zu achten, habe ich jetzt auch das erfüllt, habe ich das erfüllt, muss ich das so machen, muss ich das so machen. Ist meine Kleidung vielleicht aus zweierlei Stoff gewebt? Das will Gott ja nicht. Aber wenn Jesus uns etwas gebietet, wenn sein Heiliger Geist uns, die wir hinzugefügt worden sind zum Volk Gottes, in unserer Zeit etwas gebietet, dann sollen wir das ernst nehmen, sollen wir darauf achten. Weil darin zeigen wir unsere Liebe zu ihm. Es geschieht aus Liebe und es soll auch nur aus Liebe geschehen. Nicht damit du irgendwas erreichst, nicht damit du irgendwie ewiges Leben bekommst. Nein, das kannst du dir nicht verdienen, das kannst du nicht erarbeiten. Das kriegst du geschenkt. Das hast du schon längst geschenkt bekommen. Oder dass du ein gutes Leben bekommst. Das gute Leben, das hast du dadurch, dass Gott in deinem Leben ist. Du wirst dir kein Leben ohne Leiden erkaufen, dadurch, dass du ihm gehorsam bist. Denn Leiden gehört zum Leben mit Gott dazu. Es gehört auch zu einem Leben ohne Gott dazu übrigens. Also man kommt sowieso nicht drum rum. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ein anderer Beistand, so wie ich. Es ist Christus. In dem Heiligen Geist ist Christus. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann hast du Christus in dir. Deswegen sagt Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und er ist die Kraft, die mich befähigt, die mich ausrüstet, die diese Freude darin schenkt, Gottes Gebote zu halten. Weil ich durchgedrungen bin zur Liebe. Und das ist das höchste Gebot, oder? Das höchste Gebot ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und wie zeigst du ihm das? Wie zeigt sich das in deinem Leben? Dass du dich freust über seine Ordnungen. Dass du gerne in der Ordnung Gottes lebst, weil du weißt, egal, ob ich es verstehe oder nicht verstehe, aber die Ordnung Gottes ist das Beste, was es gibt. Weil er ist ein guter Vater. Er liebt mich, er liebt uns Menschen und deswegen sind seine Ordnungen gut. Er ist gut und er tut Gutes und seine Ordnungen sind gut. Deswegen habe ich da nichts gegen die Ordnungen Gottes, sondern ich habe was dafür. Ich freue mich daran. Da kannst du den ganzen Psalm 119 zu lesen, wie David sich freut an den Ordnungen Gottes. Lass uns zurückkehren zu 3. Mose 19. Meine Ordnung sollt ihr halten. Damit, das wird er am Ende des Kapitels nochmal sagen, sozusagen als Abschluss. Hier ist sozusagen so ein Absatz. Und es ist ja interessant, dass direkt davor dieses so wichtige, bedeutsame Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, gesagt worden ist. Ja, Jesus sagt, nicht jedes Gebot ist gleich wichtig. Es gibt Gebote, die eine besondere Bedeutung haben. Es gibt Unterschiede, sagt Jesus. Das heißt nicht, dass bestimmte Gebote, die Gott gegeben hat, bedeutungslos sind. Er sagt, Matthäus 5, ne, sagt er, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen soll, auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der schriftgelehrten Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also es geht hier nicht darum, dass wir die Gebote abschaffen, dass wir sie ausstreichen, dass wir sie rausnehmen aus der Bibel. Nein, Jesus ist gekommen, um all diese Gebote und Gesetze zu erfüllen, nach ihnen zu leben, in den Ordnungen Gottes, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, zu leben. Und die Gerechtigkeit, die größer ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, ist die Gerechtigkeit, die ich habe, durch Jesus, weil er das Gesetz gehalten hat. Vollständig, vollkommen. Aber er spricht von dem geringsten Gebot und er spricht von dem höchsten Gebot. Und das höchste Gebot ist, wie gesagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Darauf gründet alles, dass du den Geboten Gottes folgst, liegt darin, dass du das erste Gebot hältst, dass du nämlich Gott liebst, dass du ihm vertraust. Aber dann ist das nächste oder das, was zusammengehört sozusagen mit diesem höchsten Gebot, ist dieses Gebot in Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das hilft uns, es ist eine Auslegungshilfe für das, was in den einzelnen Geboten steht. Er zeigt uns an, wie diese Gebote zu verstehen sind. Kommen wir auch vielleicht noch zu, hoffentlich, ja doch. Gut, wir gehen jetzt hier nochmal rein, Vers 19. Meine Ordnung sollt ihr halten. Dein Vieh von zweierlei Art sollst du sich nicht begatten lassen. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besehen. Und ein Kleid aus zweierlei Stoff gewebt soll nicht auf dich kommen. Drei verschiedene Dinge werden hier gesagt. Immer werden zwei Dinge genannt, die nicht miteinander zusammengefügt werden sollen. Okay, ganz am Anfang war es so, dass Gott einen Mann geschaffen hat und gesagt, es ist nicht gut, dass dieser Mensch, dieser Mann, dass er alleine ist. Will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und dann sollen diese zwei ein Fleisch werden. Aber Gott sagt, von diesen Dingen hier, die sollen nicht eins werden. Zwei verschiedene Tierarten. Du sollst da nicht Kreuzungen herstellen. Sagt er zu den Israeliten, zu den Landwirten, zu den Viehzüchtern. Du bist kein Viehzüchter, ich auch nicht, deswegen hat dieses Gebot irgendwie keine große Bedeutung für mich. Na, als, was weiß ich, Mensch, der sich damit befasst und dem, für den das eine Bedeutung hat, der kann sich vielleicht darüber Gedanken machen und überlegen, ja, hat das irgendeinen Sinn oder hat das keinen Sinn? Liegt da irgendein Sinn dahinter? Ja, wir in unserer Machtvollkommenheit, die Gott uns gegeben hat, du sollst herrschen über die Tiere, sagt er am Anfang. Ihr Menschen, ihr sollt herrschen über die Tiere. Ja, und was haben wir? Wir haben Macht über das Tierreich. Wozu nutzen wir unsere Macht? Zerstören, ausbeuten. Wie gestern kurz reingeguckt, irgendwie so am Rande habe ich das so mitgekriegt, dieses ganze Thema Artensterben. Ne? Wir sind so Meister darin, Tiere auszurotten. Ne? Oder durch unsere Maßnahmen, was weiß ich, die Züchtungen. Wenn man sich überlegt, was für Hundearten gezüchtet wurden, furchtbar. Ja, was weiß ich, also ganz schlimme Sachen gibt's da, ne? Gequälte Kreaturen, die dabei rauskommen. Also wir haben schon eine Menge drauf in unserer Sündhaftigkeit. Aber Gott hat uns Macht gegeben. Aber er zieht uns auch zur Verantwortung und sagt, hey, du wirst einmal Rechenschaft ablegen darüber, was du da so tust. Also er gibt hier seinem Volk bestimmte Regeln, er sagt, macht das nicht. Es wäre doch möglich, wenn etwas möglich ist, warum sollte man das denn nicht machen? Ja, Gott sagt, mach es nicht. Okay, gut, dann machen wir es halt nicht. Aber wie wir Menschen halt sind, immer Grenzübertreter, immer wieder drüber weg, immer wieder drüber weg. Ob das immer dann gut ist, was dabei rauskommt, ist eben die Frage. Ob es immer auch schlecht ist, was dabei rauskommt, ist natürlich auch die Frage. Aber es ist schlecht allein darin, wenn Gott dir eine solche Ordnung geben würde, dass du sagst, ich mach's, wie ich will. Das ist das Schlechte daran. Nicht unbedingt das Ergebnis. Vielleicht erzielst du für dich selber ein gutes Ergebnis. Aber du trennst dich von deinem Gott. Du erhebst dich über deinen Gott und sagst, ich weiß es besser. Also, was wir hier finden, wie gesagt, für uns ist es tatsächlich so, als Menschen, die wir aus den Völkern heraus hinzugefügt wurden zum Volk Gottes, wir haben ja gelesen, Apostelgeschichte 15, Gott will nicht, dass wir jetzt auch noch dieses ganze Gesetz auf unsere Schultern nehmen, weil wir zu schwach sind dafür, dieses Gesetz zu halten. Christus hat es für uns gehalten. Was ihm aber wichtig ist, dass wir die wichtigen Dinge lernen, beherzigen. Und das ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist aber auch hier, wenn ich das lese, dann passt es zu dem zusammen, was der Heilige Geist Paulus offenbart hat in 2. Korinther 6. Lass uns das mal aufschlagen. Wo es um dieses Prinzip geht, vermische nicht, füge, mach nicht zu einem, was zwei unterschiedliche Dinge sind, die nicht dazu da sind, dass sie zusammengefügt werden. 2. Korinther 6. Richtig. Denn welche geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen? Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht und Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Belial bedeutet Ruchloser, womit der Satan bezeichnet wird, wird hier erklärt. Und welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Na, oft sagen wir uns, ja, die Ungläubigen, die sind doch gar nicht so schlimm. Nee, die sind sogar manchmal viel besser als die Gläubigen. Weil die wissen es nicht besser, versuchen trotzdem so gut wie möglich ihr Leben zu leben. Haben vielleicht eine gute Erziehung genossen, die in irgendeiner Form vielleicht auch christlich beeinflusst worden ist. Und haben diese Erziehung vielleicht ernster genommen, als wir die Erziehung Gottes nehmen. Gott zeigt das im Jeremia mal an einem Beispiel. Er zeigt dem Propheten eine Familie, die ganz streng über Generationen das Gebot ihres Vorvaters halten, keinen Alkohol zu trinken. Über Generationen hinweg, ganz eisern daran festhalten. Obwohl es ein Menschengebot ist. Und er sagt dem Propheten, guck mal, die sind so treu darin, das Gebot ihres Vorvaters zu halten. Aber mein Volk schert sich um meine Gebote, meine Ordnungen überhaupt nicht. Wenn Paulus hier sagt, welches Teil hat der Gläubige mit einem Ungläubigen, dann sagt er nicht, dass die Ungläubigen alle böse sind. Und die Gläubigen sind ja alle die Guten. Aber er meint das Prinzip, wisst ihr, wenn ich als Gläubiger, als Mensch der Glaube lebe, aus dem Glauben, im Vertrauen auf Gott, ein Mensch, der glaubt, der vertraut Gott und folgt ihm. Ein Mensch, der nicht glaubt, vertraut Gott nicht und folgt ihm nicht. Das ist der Punkt. Wem folge ich? Wem vertraue ich? Wem folge ich? Und da ist vielleicht manch ein Gläubiger eher ein Ungläubiger. Und Paulus würde sagen, ja, manch ein Ungläubiger verhält sich eher wie ein Gläubiger. Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Das ist Heiligung, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wir wollen uns von der Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. In der Furcht Gottes bedeutet, in der Ehrfurcht vor Gott zu wissen, dass ich diese Heiligkeit eben nicht aus meinem Fleisch, aus mir selbst vollenden kann, sondern im Gebet, in der Suche nach Gott, im Ausstrecken, im sich öffnen für den Einfluss Gottes in mein Leben. Dadurch geschieht Reinigung und Erneuerung. Durch den Einfluss des Heiligen Geistes in mein Leben kommt diese Kraft zur Heiligung, dass ich mich nicht vermische mit dem Geist dieser Welt. Und diese Stelle, ja, sie spricht auch darüber, über ganz konkretes Einswerden mit einem anderen Menschen auch. Das fremdartige Joch ist auch das Ehejoch. Das soll ich nicht anstreben, darin soll ich nicht hineingehen. Und dennoch ist es so, dass Paulus sagt an anderer Stelle, ein Mensch, der zum Glauben kommt, der verheiratet ist, der ist ein Segen für seinen Ehepartner. Die Kinder, ihre gemeinsamen Kinder sind geheiligt. Der Einfluss Gottes in das Leben dieser Familie ist stärker als der Einfluss, der negative Einfluss. Und da wird es dann deutlich, hier geht es nicht einfach so um, na, du kannst nicht sagen, ja, das und so und so und so, sondern Paulus sagt, nee, wenn das so ist, dann soll ein Gläubiger bei seinem ungläubigen Partner bleiben, wenn er einwilligt, wenn er mitgeht in diesem Vertrauen auf Gott, wenn er ein Stück weit offen dafür ist, dann ist es gar nicht so unterschiedlich. Dadurch ist der Ungläubige nicht gerettet, aber das Prinzip Gottes ist bewahrt geblieben, dadurch, dass Gott seinen Einfluss auf den Gläubigen behält. Aber strebt es nicht an, sagt Paulus, geht es nicht ein. Und darin ist das Prinzip dasselbe wie auch in 3. Mose 19. Dein Vieh von zweierlei Art sollst du sich nicht begatten lassen. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besehen. Und ein Kleid aus zweierlei Stoff gewebt soll nicht auf dich kommen. Vers 20. Und wenn ein Mann bei einer Frau zur Begattung liegt und sie ist eine Sklavin einem Mann verlobt und sie ist keineswegs losgekauft, noch ist ihr die Freiheit geschenkt, dann besteht Schadenersatzpflicht. Sie sollen nicht getötet werden, denn sie ist nicht frei gewesen. Sehr komplizierter Fall. Schließt aber an dasselbe Prinzip. Hier sollen nicht zwei zusammenkommen, die nicht füreinander da sind. Sie ist schon verlobt. Er nimmt sie sich trotzdem. Sie steigen in die Kiste. Es ist nicht ganz klar, ob sie ein Ja dazu hat oder nicht. Vielleicht, ne, da sie eine Sklavin ist, ist es sowieso ein komisches Ungleichgewicht in dem Ganzen. Eine Hierarchie, wo sie gar nichts, ja, wo sie wahrscheinlich nicht viel zu sagen hat. Und da sie verlobt war, ist es im Grunde, wird es behandelt wie Ehebruch. Damals war das dann so. Aber da sie eine Sklavin ist, soll sie nicht getötet werden. Sie ist nicht frei gewesen. Warum? Weil sie Eigentum eines anderen ist. Und dann entsteht ja ein Schaden für denjenigen, der ihr Herr ist, wenn sie jetzt getötet wird. Deswegen soll es nicht geschehen, soll ein Schadenersatz geleistet werden. Und er soll dem Herrn sein Schuldopfer an den Eingang des Zeltes der Begegnung bringen, ein Widder als Schuldopfer. Interessant, dass auch er nur sein Schuldopfer bringt. Also scheinbar hat sie hier gar nicht die Schuld in dem Ganzen, sondern die Schuld liegt auf dem Mann, der ein Schuldopfer darbringen soll. Und der Priester soll für ihn mit dem Widder des Schuldopfers vor dem Herrn Sühnung erwirken für seine Sünde, die er begangen hat. Und in Bezug auf seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm vergeben werden. Manchmal sind wir bei solchen Dingen, wenn wir das lesen, regt sich vielleicht auch Widerstand, vielleicht gerade auch bei unseren Schwestern, dass sie sagen, wie kann einem solchen Mann vergeben werden? Und ja, das ist scheinbar unerhört, aber es musste ein Opfer gebracht werden. Und der Zorn Gottes kommt im Opfer, der Tod kommt über das Opfer und in Christus hat Gott die Sünde gerichtet, die Sünde eines jeden Mannes, der sich vergeht. Ich bin davon überzeugt, dass dadurch, dass Jesus auf so grausame Art und Weise gestorben ist, er hat wirklich so viel Qualen erlitten, dass jeder Mensch darin Trost finden kann und weiß, Jesus hat so gelitten, wie ich gelitten habe. Er wurde so furchtbar ungerecht behandelt, wie ich behandelt wurde. Er kennt meine Leiden und er steht auf meiner Seite. Ich glaube, dass das der tiefe Trost ist für jeden, der schlimmes Unrecht und schlimmes Leiden selbst erlebt hat. Und Jesus möchte durch seinen Heiligen Geist einem jeden Menschen diesen Trost geben. Aber ich glaube, dass wirkliches Heil für Menschen, die Opfer schwerer Gewalt geworden sind, ich glaube, dass tiefe Heilung am Ende nur darin liegt, dass sie diesen Weg Jesu auch mitgehen. Da, wo Jesus in ihr Leiden hineingegangen ist und ihr Leiden auch geteilt hat, dass sie geheilt durch die Liebe Gottes, durch diesen, wisst ihr, Gewaltopfer, die haben ja ein tiefes Trauma erlebt, eine tiefe Verletzung ihrer Würde erlebt und wissen nicht, im tiefsten Innern sind sie sich nicht mehr sicher darüber, wer sie sind. Dass sie wertvolle, geliebte Kinder Gottes, geliebte Menschen sind. Sondern sie wurden behandelt wie der letzte Dreck und so fühlen sie sich auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie Jesus begegnen als dem, der ihnen in ihrem Leiden, in dem, was sie erlebt haben, tatsächlich beigestanden ist, zur Seite steht, als jemand, der genau weiß, wodurch sie hindurchgehen. Der wirklich mitleiden kann, der verstehen kann, was das mit einer Menschenseele macht. Und was es für eine geistliche Kraftanstrengung ist, diesen Gedanken der Rache loszulassen an Gott, der gerecht richtet. Ja, noch mehr tatsächlich den Feind zu lieben und zu vergeben. Das ist so ein schwerer Prozess. Aber ich bin da zutiefst von überzeugt, dass es der einzige Weg zum Heil für eine verletzte Seele ist, wodurch ein verletzter Mensch heil werden kann, wo er bewahrt wird davor, bitter und hart zu werden über das Unrecht, was er erlitten hat. Und wisst ihr, am Ende werden wir das gerechte Gericht Gottes sehen über jeden Menschen, der sich erhoben hat, über jeden Menschen, der Gewalt geübt hat, der missbraucht hat, der vergewaltigt hat, der missbraucht hat in jeglicher Form, der Gewalt geübt hat. Das Gericht werden wir sehen. Es wird gerecht ergehen über jeden Menschen, der so etwas getan hat. Aber wenn da tatsächlich einer ist, der in seinem Herzen Buße getan hat, nicht einfach so dahergeredet, ja, ich glaube an Jesus, der hat meine Strafe, dann bin ich ja straflos, haha. So geht's nicht. Das ist keine Umkehr. Aber wenn da einer ist, der erkannt hat, welch großes Unrecht er getan hat, Und er setzt sein Vertrauen darauf, dass durch den Tod Jesu seine Sünde beglichen ist. In allem Schmerz, den er hat. Wisst ihr, solche Menschen, die sich bekehren, die haben immer ein riesiges Problem. Sie sind ständig unter diesem Druck, beweisen zu müssen, dass sie es ernst meinen mit ihrer Buße. Und es ist auch unheimlich schwer, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, wo sie wirklich darüber zur Ruhe kommen, dass ihnen vergeben ist. Aber ich glaube an die Kraft des Blutes Jesu. Ich glaube an die Worte unseres Herrn, der gesagt hat, alle Sünden der Menschen können vergeben werden. Und ich glaube, dass es auch an die Worte, die er gesagt hat, wenn du stehst und betest und dir fällt ein, dass du etwas gegen jemanden hast, dann vergib. Ich glaube, dass das Seelenhygiene ist, dass das Heil bewirkt für uns. Das ist göttliche Ordnung. Und ich sage nicht, du musst demjenigen vergeben, der dir solches angetan hat. Wer bin ich? Und Gott sagt es auch nicht, du musst vergeben, sondern er sagt dir, vergib. Das ist die gute Ordnung, das ist der gute Weg. Das ist der Weg, wie du heil werden kannst. Das ist mein Weg. Du kannst es auch anders machen. Du kannst es auch lassen. Aber es wird dir nicht zum Heil dienen. Und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume zur Speise pflanzt, dann sollt ihr ihre Früchte als ihre Vorhaut unbeschnitten lassen. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten. Sie dürfen nicht gegessen werden. Im 4. Jahr sollten alle ihre Früchte dem Herrn eine heilige Festgabe sein. Und im 5. Jahr sollt ihr ihre Früchte essen, damit ihr Ertrag euch den Gewinn vermehrt. Ich bin der Herr, euer Gott. Sie kommen... Gott erinnert sie nochmal daran, ich habe einen Plan für euch. Ich will euch in ein neues Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Und da werden Fruchtbäume stehen, die tragen. Aber ihr sollt euch nicht eins machen mit den Fruchtbäumen der Heiden. Ihr sollt warten. Aber das ist manchmal so schwer, oder? Wenn Gott sagt, warte. 3 Jahre, warte. Dieses Jahr, warte noch. Aber jetzt darf ich doch, Gott, nein, warte noch. Aber dieses Jahr, jetzt dürfen wir doch, nein, warte noch. Okay, jetzt haben wir 3 Jahre gewartet, jetzt dürfen wir doch endlich ernten, ne? Aber nicht essen, gib's mir. Wir haben es nicht so mit dem Warten, ne? Wir haben es auch nicht damit, Gott die Ehre zu geben, ihm das Erste, das Beste zu geben und es uns nicht selber einzuverleiben. Ihr sollt Fleisch nicht zusammen mit Blut essen. Ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Ihr sollt nicht den Rand eures Haupthaares rundscheren und den Rand deines Bartes sollst du nicht verderben. Und einen Einschnitt wegen eines Toten sollt ihr an eurem Fleisch nicht machen. Und geätzte Schrift sollt ihr an euch nicht machen. Ich bin der Herr, kein Tattoo, Leute. Heißt das, dass wir keine Tattoos machen dürfen? Wichtig ist der Zusammenhang, wie das hier steht. Hat das überhaupt einen Zusammenhang? Ist das zusammenhanglos zusammengestellt? Scheint so, ne? Aber es hat alles seinen Bezug zu heidnischen Bräuchen. Und Gott sagt, mach das doch nicht so wie die Heiden. Mach das doch nicht so wie die Ungläubigen. Mach es doch nicht wie die Götzendiener, die irgendwelche Kräfte meinen, darin zu finden. Auch irgendwelche dunklen Mächte und Kräfte versuchen anzuzapfen für sich, wenn sie diese Praktiken durchführen. Manchmal scheint es ganz harmlos zu sein. Manchmal ist es richtig krasse Geschichte, wo du ganz klar siehst, ja, das geht ja gar nicht, ne? Aber wenn du irgendwelche Praktiken übernimmst aus deinem Lebensumfeld, wenn dir irgendwer sagt, mach's doch so, du bist krank, mach's doch so. Ich habe da was Interessantes für dich. Prüf es. Nimm nicht einfach irgendwie ständig irgendwas von irgendwem an, sondern prüf es. Ist es okay? Ist es etwas, wo dunkle Mächte mit angezapft werden sollen? Oder kann ich das vor Gott in aller Freiheit nehmen, machen, tun? Ist es eine Freude für Gott? Dient es Gott? Wisst ihr, manchmal fragen wir ja, kann ich das nicht auch noch mal? Kann ich mir nicht auch ein Tattoo machen? Ja, kannst du. Aber dient es Gott? Oder ist es nur, weil du dich entfalten willst, weil du irgendwie dem Gruppendruck nachgeben willst, weil du es irgendwie einfach nur schön findest? Ja, gut, kannst du machen, meinetwegen. Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht so sehr, kann ich das noch machen? Geht das noch als Christ? Sondern was ist das Zentrum von Gottes Willen? Lass uns doch nicht immer mit den Rändern befassen, sondern mit dem Zentrum des Willens Gottes. Wo setze ich meine Zeit? Wo setze ich meine Energie rein? Was strebe ich an in meinem Leben? Soll es wirklich irgendwas am Rande sein oder soll es nicht das Zentrum sein von dem, was Gottes Wille ist? Aber wie gesagt, das sind Dinge, hier geht es vor allen Dingen darum, diese heidnischen Bräuche nicht zu übernehmen. Sich abzusondern, sich klar abzugrenzen und deutlich zu machen, nee, das mache ich nicht mit. Weil es die Ordnung Gottes widerspricht. Du sollst deine Tochter nicht entweihen, sie zur Hurerei anzuhalten, dass das Land nicht Hurerei treibt und das Land voller Schandtat wird. Meine Sabbate sollt ihr halten und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin der Herr. Ja, hier geht es vielleicht sogar um Tempelprostitution. Sowas soll nicht sein. Das machen die Heiden, aber das macht bitteschön nicht ihr. Aus der Ruhe, meine Sabbate sollt ihr halten. Hatten wir letztes Mal schon, ne? Aus der Ruhe heraus, aus dem Frieden, aus der Gnade heraus, die ich euch schenke. Aus der Schöpfungskraft, die ich euch gebe. Und wieder Rekreation. Aus der Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Es ist interessant, das Sabbatgebot im 2. Buch Mose Kapitel 20 und im 5. Buch Mose Kapitel 5. Zweimal werden uns die 10 Gebote genannt. Einmal werden sie von Gott dem Volk Israel gegeben. Mose berichtet darüber. In in 5. Mose erinnert er das Volk 40 Jahre später daran und zählt sie nochmal genau auf. An einer Stelle ist er aber etwas, weicht er ab, nämlich als das Sabbatgebot gegeben wird, sagt Gott, denke daran, dass ich dein Schöpfer bin, dass ich in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen habe, am 7. Tage Ruhetag gehalten habe, so sollst du auch ruhen. Was sagt er aber in 5. Mose? Sagt Mose, hey, erinnert euch daran, dass ihr selber Sklaven gewesen seid und jetzt frei seid, dass Gott euch aus der Sklaverei herausgeführt hat. Deswegen sollst du diesen Sabbat feiern als Freilassungstag, als Erinnerungstag an die Befreiung aus der Sklaverei. Deswegen sollen deine Sklaven auch frei sein und ruhen. Der Sabbat, denk an den Sabbat, sagt er hier wieder. Sabbate sollt ihr halten und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen unrein zu machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Auch das gilt heute noch. Auch das ist etwas, was Gott heute zuwider ist. Wenn wir uns an andere Mächte wenden, wenn wir uns an die Götzen halten, wenn wir uns an dunkle Mächte halten. Nein, die dunklen Mächte, das sind unsere Feinde. Die meinen es nicht gut mit uns. Die scheinen vielleicht Engel des Lichts, ne? Der Satan erscheint vielleicht als Engel des Lichts. Ja, ich mein's doch nur gut mit dir. Nein, weiche von mir, Satan. den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Bei meinem Herrn und meinem Gott finde ich Kraft, auch wenn ich kein Brot zu essen habe. Sein Wort gibt mir Kraft. Nein, ich werde meinen Gott nicht versuchen, auf die Probe stellen. Das mache ich nicht. Ich lasse mich nicht von meinem Gott trennen, Satan. Vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Ja, diese alte Tradition, dass man vor älteren Menschen aufsteht, ist das überhaupt noch bekannt heute irgendwie so? Das ist lange, also ich sag mal so, noch so in meiner Erinnerung ist das noch vorhanden, dieser Gedanke, dass man bei einer ehrwürdigen Person, dass man vor einer ehrwürdigen Person aufsteht. Ich weiß, bei Hochzeiten wird das noch gemacht, ne? Also wenn dann die Braut reinkommt, dann stehen alle auf. Was zeigt dieses Aufstehen? Das zeigt Respekt. Ich respektiere diese Person. Ich stelle sie höher als mich selbst. Ich bleib nicht faul auf meinem Sessel sitzen und sage, ja, komm mal rein, schicke Braut, klasse, ne? Nein, oh, ja, das ist dein Ehrentag. Dir zu Ehren stehen wir jetzt auf. Na, wir freuen uns mit dir. Das ist ein besonderer Tag für dich. Du bist heute die Königin. Na, das drücken wir damit aus. Meistens wissen wir gar nicht, was wir damit ausdrücken. Aber es ist ein Ausdruck dafür. Aber wo stehen wir sonst noch vor Leuten auf? Vielleicht im Gottesdienst, vor Gott. Aber es gibt auch Menschen, die man respektieren kann, vor denen man aufstehen kann. Man kann vor jemandem den Hut ziehen, ja? Kennen wir auch noch den Begriff, ne? Auch ein Zeichen der Achtung, des Respekts. Wir verlieren diese Zeichen des Respekts. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir den Respekt verlieren. Wir können durchaus Menschen Respekt zeigen, ohne solche Zeichen zu setzen. Gott geht es hier nicht um das Zeichen, sondern es geht ihnen um unser Herz, dass wir Menschen, die eine große Lebensleistung vollbracht haben, die uns vorangegangen sind, die vielleicht viel für uns eingesetzt haben, die mehr wissen, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist doch das Prinzip, was Gott uns gibt in der Agape-Liebe. Steh auf in deinem Herzen vor einem Greis, den sollst du ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Und das setzt er hier in Beziehung. Wenn du den Bruder nicht liebst, wie kannst du dann Gott lieben? Sagt er. Er verbindet das immer. Wenn du Gott liebst, dann sollst du auch deinen Nächsten lieben. Wenn du Gott Ehre gibst, dann bitte ehre auch Menschen, denen Ehre gebührt. Und wenn ein Fremder bei dir in eurem Land als Fremder wohnt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Oh, hier wird sogar die Nächstenliebe nochmal ausdrücklich auf die Fremden angewandt. Bei Gott gibt's keine Fremdenfeindlichkeit. Das scheint sich zu widersprechen, weil am Anfang haben wir gesagt, Gott trennt doch ganz klar zwischen dem Gläubigen und dem Ungläubigen. Und du sollst doch nichts gemeinsam haben mit dem Ungläubigen. Hier steht aber von dem Fremden, der bei dir in eurem Land als Fremder wohnt. Das heißt, der aus irgendeinem Grund Migrant ist und nun bei dir mitwohnt. Er hat andere Wurzeln, er hat eine andere Kultur. Vielleicht hat er eine andere Religion. Aber er ordnet sich ein, er fügt sich ein in dein Land und dann sollst du ihn nicht hassen und du sollst ihn nicht schlecht behandeln, sondern du sollst ihn lieben, wie dich selbst. Warum? Daran erinnert er uns hier. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Hier versteigt sich Gott mal auf eine Begründung. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, weil du selber Fremder gewesen bist. Denk dran, du bist selbst ein Fremdling gewesen, also sei doch barmherzig, liebevoll, geh gut mit den Fremden um. Und das ist das, was eigentlich Gastfreundschaft bedeutet. Im Neuen Testament, das Wort Gastfreundschaft im Griechischen heißt Xenophilie. Na, der Gegenbegriff dazu ist Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit. Xenophilie ist Fremdenfreundlichkeit. Das ist Gastfreundschaft. Ja, ja, das ist der Gast. Das ist der Fremde, der des Weges kommt und den man freundlich aufnimmt, weil er eine Unterkunft braucht, weil er hilfsbedürftig ist. Und hier sagt Gott, nimm dich derer an, die hilfsbedürftig sind, weil sie Fremde sind. Wie ein Einheimischer unter euch soll er euch der Fremde sein. Kein Wertunterschied. Ihr sollt nicht Unrecht tun im Gericht, im Längenmaß, im Gewicht und im Hohlmaß. Gerechte Waage, gerechte Gewichtsteine, gerechtes Eva und gerechtes Hin sollt ihr haben. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Ihr sollt euch gegenseitig nicht übers Ohr hauen, sondern sollt richtige Maßeinheiten haben. Na, das genau zu nehmen wie die Deutschen. So sollt ihr es machen. Und so sollt ihr all meine Ordnung und all meine Rechtsbestimmungen halten und sie tun. Ich bin der Herr. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gute Ordnung gibst, dass du deinem Volk gute Ordnung gegeben hast und dass du uns auch gute Ordnung gibst und auch die gute Ordnung, dass wir das Abendmahl feiern, Herr. Wir wollen das machen im Glauben, im Vertrauen, in der Freude über das, was du für uns getan hast. Und ja, im Vertrauen auch darauf, dass du dein Wort wahr machst, das, was du gesagt hast, dass du wiederkommen wirst. Ja. Wir wollen das feiern im Blick darauf, auf die Zukunft, dass sich das Reich Gottes erfüllen wird zu seiner Zeit und wollen in Vorfreude dieses Mal feiern. Amen.